Ihr Lieben, der Herr ist gut.
Oder nicht?
Schon, ne? Sind immer noch in der Reihe. Werdet verwandelt durch die Erneuerung unseres Sinnes. Eures Sinnes. Unseres Sinnes, weil ich gehöre da mitten dazu. Und wir kommen aus Ägypten und in der Wüste. Und habt ihr das Bild noch vor Augen?
Mhm.
Ja, genau. Und wisst ihr, was ich euch heute weitergebe und was ich euch heute sage, da bin ich selber am Lernen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, kann man was predigen, wo man selber am Lernen ist? Yes, we can. Und deswegen... Die Überschrift irgendwie ist heute vom Umgang mit schwierigen Situationen. Und ich glaube, die hat jeder von uns. Ne? Und es ist eine extrem freudenvolle Botschaft. War es für mich und mich hat es extrem beschenkt und es hat bei mir persönlich in meinem Herzen was gemacht. Und wie der Paulus sagt, ich sage nicht, dass ich es schon völlig ergriffen habe, aber ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus, was da vorne ist. Okay? Es geht einzig und allein, wisst ihr, dass Gott mehr an unserem Charakter interessiert ist, als an unseren Gaben. Wisst ihr, dass Gott mehr an unserem Charakter interessiert ist, als an unseren Gaben? Wisst ihr warum? Weil eine Gabe, das steckt schon drin, die wird gegeben. Also eine Gabe bekommst du. Hat es was mit dir zu tun? Relativ wenig. Aber unser Charakter ist das Fundament, auf dem diese Gabe oder diese Gaben ruhen. Und je fester und stabiler das Fundament, umso größer kann diese Gabe sein, die Gott uns anvertrauen kann. Versteht ihr? Weil Gott kann jedem von euch die größten Gaben schenken, aber wenn euer Charakter nicht damit umgehen kann, wisst ihr? Du kannst die schönste Frau der Welt sein, aber wenn dein Charakter nicht mit diesem Geschenk, dieser Schönheit umgehen kann, schaut die Models an, ganz mal abgesehen davon, dass ich die meisten nicht schön finde, aber das ist nur meine Meinung. Ja? Oder, wisst ihr, oder ein Politiker oder so, oder, weißt du, das ist die Gabe und so. Wie viele sind, ne, gefallen? Schaut euch, oder Bill Clinton, ich habe das schon mal gebracht, Bill Clinton, wenn wir denken an Bill Clinton, woran denken wir sofort, wenn wir das Wort Bill Clinton hören? Amerikanischer Präsident, und was denken wir dann danach sofort? Was denkt ihr, wenn ihr das Wort, den Namen Bill Clinton hört? An seine Affäre, oder? Sofort. Monica Lewinsky, sofort. Also ich zumindest.
Nicht immer.
Straight. Nicht immer. Man denkt da dran, oder?
Basti, wann war das?
Ja? Ach so, das ist, ist das zu alt für euch?
Also ich denke an Hillary Clinton.
Okay,
na gut. Ich denke auch eher an Hillary Clinton.
Okay, ja, kein neuestes Beispiel. Ich habe kein neueres Beispiel, tut mir leid.
Sag Gutenberg, der wüsste ich sofort.
Genau, Gutenberg, wunderbar, sehr schön. Gutenberg. Woran denkt ihr bei Gutenberg? Ne? Aber das ist halt jetzt sehr aktuell. Okay, aber wisst ihr, was ich meine? Das, was hängen bleibt, du kannst eine Riesengabe haben. Bill Clinton war ein begnadeter Außen- und Innenpolitiker. Der war eigentlich in der Reihenfolge von JFK. Gutenberg war, weiß ich nicht, kenne Gutenberg nicht so gut, aber der hat bestimmt auch eine super Gabe, voll der smarte Kerl.
Ja.
Verstehst du? Aber sein Charakter und build with your gift, you destroy with your character. Und deswegen ist Gott, also was du mit deiner Gabe baust, kann so leicht zerstört werden durch einfach charakterliche Schwächen. Und das stehen wir alle. Und deswegen ist Gott mehr an unserem Charakter als unseren Gaben interessiert, weil die Gaben gibt er. Aber er kann nur so viel geben, wie unser Charakter als Fundament tragen kann. Weil er weiß, dass es uns sonst zerstört. Und das will er natürlich nicht, weil ich bin gekommen, um, damit sie Leben haben. Der Feind kommt, um zu zerstören. Ne? Genau. Und das müssen wir in dem wissen, dass Gott daran interessiert ist, unseren Charakter zu bauen. Okay? Und dass Gott es ganz arg gut meint. Okay? Und bevor wir nochmal den Vergleich ziehen zu den Leuten in der Wüste raus aus Ägypten, mag ich die erste Bibelstelle vorlesen. Das ist ein bisschen länger, ich überspringe da auch einen Teil, die uns ein bisschen begleiten wird, unter anderem. Okay? Die steht in Jakobus Kapitel 1 und ich lese mal langsam. Da steht da, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder Anfechtungen oder Prüfungen, je nach Übersetzung, geratet. Haltet es für lauter Freude. Seid freudig, wenn ihr merkt, boah, da kommt eine Prüfung, das ist eine schwierige Situation, es ist eine Herausforderung, es ist eine Versuchung vielleicht. Geratet. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Oder die Erprobung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber, oder Geduld, ne? Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und er selbst versucht auch niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch der Wechsel des Wechsels Schatten. Also noch der Wechsel eines Schattens. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Okay, soweit Gottes Wort erstmal. Es ist doch extrem herausfordernd, was der da schreibt. Also er sagt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in Versuchung und Anfechtung und Prüfungen und sowas, gerade steht vorm Abi, ne? Achtet es vor lauter Freude, wenn ihr mancherlei Prüfungen geratet, dann kann man doch sagen, halt so, der hat es ja nicht alle. Ja? Achtet es für lauter Freude, wenn wir in manche. Also ich muss euch ehrlich sagen, mir geht es nicht so halt. Also ich habe es gerne leicht halt und ich habe auch ich hab eigentlich keinen Bock halt irgendwie dauernd und das ist mir eigentlich oft zu anstrengend, wisst ihr? Aber er sagt, achtet es für lauter Freude, damit ihr, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren, also Geduld, bewirkt. Und dieses Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr in nichts Mangel habt. Was er letztlich sagt ist, seht ihr nicht, dass all die Dinge, in denen wir stehen, und wir kommen gleich zu der Wüste, all diese Dinge, in denen wir stehen, haben ein Ziel und einen Zweck. Nämlich, dass du lernst, dass dein Glaube alltagstauglich wird. Dass deine Beziehung zu Gott dein Leben durchdringt und wirksam wird in all deinen Umständen. Dass dein Glaube an Jesus, der dich erlöst hat, der dich befreit hat, real wird, täglich. Und warum aber, das ist doch trotzdem dann schwierig, warum sagt er, freut euch? Und ich habe noch eine andere Bibelstelle, dann später. Die sagt es genauer. Er sagt, freut euch, weil ihr wisst, dass Gott dabei ist, an eurem Charakter was zu machen, um ein Fundament zu legen. Wenn ihr herausgefordert seid durch, jetzt hatten wir das gerade, Abi und es ist alles Stress und herausfordernd und furchtbar und ihr wisst nicht, wo euch der Kopf steht. Oder ihr werdet angesprochen durch ein Bibelwort oder hier im Hauskreis oder von anderen oder zwischenmenschlich oder wie auch immer. Und es ist herausfordernd halt. Und es ist extrem krass. dann sagt uns die Bibel, wir sollen uns darüber freuen. Und das ist far off, das ist nicht im Natürlichen möglich. Weil die natürliche Reaktion ist keine Freude. Und da stehen wir, Freunde, und das ist normal. Da sind wir alle miteinander da. Und es ist nicht schlimm, wenn es dir so geht. Und sagen, oh, der Standard Gottes ist so hoch und ich kann ihn nicht erreichen. Nein, sondern das ist normal. Aber die Predigtreihe heißt nicht ohne Grund die Erneuerung unseres Sinnes und dass wir dadurch verwandelt werden. Und wisst ihr, finden wir uns wieder, ganz kurz, wir machen nur einen kurzen Abstecher wieder in die Wüste, finden wir uns wieder das Volk Gottes in der Wüste und sie haben ganz viel Wunder gesehen und all das, ne? Aber sie hatten echt ein Problem. Was war das Hauptproblem vom Volk in der Wüste? Sie haben gemotzt und gemurrt und sie haben vergessen. Die hatten echt ein Gedächtnisproblem. Also die haben vergessen, was Gott in ihrem Leben schon gemacht hat. Die haben vergessen, dass Gott das Meer geteilt hat, also Gott durch Mose. Sie haben vergessen, dass sie übernatürlich raus sind aus Ägypten. Sie haben vergessen. Sie haben vergessen, dass Gott mit ihnen ist und sie haben vergessen, dass Gott eingreifen kann und dass er das machen kann. Und sobald die kleinste Schwierigkeit kam, kam sofort Murren, Unwillen, Motzen. Ne? Kennt ihr das? Ich kenne das aus meinem Leben. Dass wenn sowas kommt halt, ich bin sofort unwillig. Und ich vergesse, dass Gott größer ist und dass er das ja machen kann und alles und so, sondern ich bin sofort motzig und ich vergesse, was Gott bisher in meinem Leben getan hat, um mir das ins Gedächtnis zu rufen. Oder? Findet sich jeder wieder. Glaube ich auch. Ich will nicht sagen, es wäre schlimm, wenn es anders wäre, aber sagen wir mal so, es wäre nicht normal. Okay? Und dann kann man sich fragen, ja, aber weißt du, warum lässt Gott es zu und Gott ist doch gut und weißt du, manchmal es gibt wirklich Situationen halt, die sind wirklich hart halt und die sind wirklich schwierig und dann kann man sich wirklich fragen halt, ne? Was ist jetzt los und ich sehe gar nichts mehr und es ist nur dunkel und so und in unseren Versen steht eine wunderbare Antwort darauf. Er sagt, hey, wenn jemand versucht wird, wenn jemand das Gefühl hat, ich bin da in der Prüfung, ich merke, da passiert was, ne? Gott will was machen in meinem Leben, in meinem Herzen irgendwie, aber das ist so, es ist so schwer und irgendwie, man kann das so leicht auf Gott übertragen, er will mir was Böses oder er drückt mir eins rein oder so, wisst ihr, so leicht halt irgendwie. Ist kein Wasser da irgendwie und ich habe Durst, ja, und ne? In der Wüste, das Volk. Und er sagt, wenn ihr versucht werdet, wenn ihr geprüft werdet, dann soll niemand sagen, er wird von Gott geprüft. Weil Gott versucht niemand zum Bösen und er selbst kann auch nicht versucht werden. Sondern die Bibel sagt, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und er selbst versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Die Bibel sagt, das Problem ist ein ganz anderes. Dass unser Herz geteilt ist. Und Freunde, das ist auch normal. Unser Ziel ist es, immer mehr eins mit Gott zu werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Diesen Druck macht uns auch Gott nicht. Und er ist auch nicht jetzt von heute auf morgen den Standard Gottes. Das geht nicht drum. Aber es ist doch gut, es klar zu sehen. Dass diese Prüfung, was weiß ich, wie soll ich diesen ganzen Stoff noch schaffen und so weiter. Und dann habe ich Ängste. Meine eigene Begierde sagte, ich müsste mehr oder je nachdem, wie du geprägt bist oder weißt du, wenn es andere Dinge sind in deinem Leben, du merkst irgendwie, was weiß ich, wir hatten jetzt was mit Reinheit oder was und du merkst, da bin ich aber nicht und da lebe ich nicht und das ist wie eine Prüfung, das zerrt an mir. Es ist nicht Gott, der es dir schwierig macht, sondern es ist ein Kampf in uns. Der Heilige Geist kämpft gegen das Fleisch. Und das ist wichtig, das zu wissen. Und dann sagt er, Nee, so ist es nicht. Sondern es ist der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und irrt euch nicht. Sagt, irrt euch nicht, liebe Brüder. Täuscht euch nicht in Gott. Vergesst nicht, was euch Gutes getan. Vergesst nicht, wie gut Gott ist. Irrt euch nicht. Jede gute Gabe und alles vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Er sagt, wenn Gott was gibt, ist es gut, vollkommen. Gott ist gut. Er sagt, irrt euch nicht. Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Der Fehler liegt nicht bei Gott. Irrt euch nicht. Jedes vollkommen, jede vollkommene Gabe und jedes gute Geschenk kommt von oben herab. Und dann so ein schöner Satz vom Vater der Lichter oder vom Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch der Wechsel eines Schattens. Das ist so ein Vers, manche können den auswendig oder so, weil der sehr bekannt ist. Aber mir ist er neu aufgegangen in der Vorbereitung. Vom Vater des Lichts, er ist der Vater von allem, was hell ist, was klar ist, was rein ist. Bei dem keine Veränderung ist, der sich nicht verändert, auch wenn du in einer schwierigen Situation bist, der nie sich ändert, der ist immer gleich gut. Noch der Wechsel eines Schattens, und dieses kleine Wort ist mir aufgegangen, noch der Wechsel eines Schattens, wodurch entsteht ein Schatten, meine Freunde? Durch Licht, genau.
Und wenn man sich reinstellt.
Und wenn man sich reinstellt, genau. Also stellt euch vor, du stehst an der Hauswand, du stehst da, das Licht scheint auf dich und hinter dir entsteht ein Schatten, richtig? Das heißt, ein Schatten ist eigentlich das, was im Licht steht, was es ein bisschen aufhält, könnte man sagen. Ja? Was es bedeutet ist, der Schatten in deinem Leben, und in unser aller gibt es Schatten und schwierige Situationen und mein Umgang mit diesen schwierigen Situationen, was dann manchmal noch schattiger ist, ja, der kommt nicht von Gott, sondern der ist die Reaktion vom Licht, das in dein Leben fällt und Schatten wirft. Das heißt, die gute Nachricht, eine der guten Nachrichten für heute ist, dass es Schatten gibt in deinem Leben und solche Reaktionen und Ängste vielleicht oder Widrigkeiten und so. Das ist ein Zeichen davon, dass Gott in dein Leben scheint. Weil wenn er nicht scheinen würde, dann gäbe es die Schatten nicht, dann wäre es stockduster. Versteht ihr? Es ist ein gutes Zeichen. Deswegen kann, versteht ihr jetzt, warum Jakobus schreiben kann, so Hempfli Bempfli, tut sogar seinen Brief damit anfangen. Liebe Freunde, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfungen und Anfechtungen geratet. Versteht ihr? Weil er sagt, hey, das ist doch ein Zeichen dafür, dass Gott in eurem Leben am Wirken ist. Ohne Gott in eurem Leben, der am Wirken ist, wird es diese Kämpfe gar nicht geben. Da werdet ihr einfach verloren und es wird dunkel. Und ihr würdet in eurer Blindheit und in der Welt einfach verloren gehen und am Ende des Tages in die Hölle. Ja, einfach aus. Ne? Genau. Und er sagt, achtet es für lauter Freude. Achtet es für lauter Freude. Ein anderer Vers, ich glaube, ich bringe ihn jetzt gar nicht. Da gibt es, im Hebräer 12 steht es, glaube ich, Luther übersetzt es sehr gut. Der sagt, denn manche von euch haben das Trostwort vergessen, also praktisch die Ermunterung oder das tröstende Wort, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Da kann man sich doch auch, da kann man doch nur den Kopf schütteln. Also das Trostwort oder die Ermunterung vergessen, und die Ermunterung besteht darin, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Also sorry, aber darauf kann ich eigentlich rein menschlich gesehen erstmal verzichten, so rein gefühlsmäßig zumindest. Wisst ihr? Aber er sagt, weil wer ist ein Sohn oder eine Tochter, der von seinen Eltern nicht erzogen wird? Und wenn ihr nicht erzogen werden würdet, dann würde das bedeuten, dass eure Eltern es egal ist, was mit euch ist. Versteht ihr? Und deswegen ist es gut, wenn ihr merkt innere Kämpfe und ihr spricht was an oder ihr steht an einem Punkt und das sind Herausforderungen, das ist ein Kampf innerlich und du stößt auch an dich selber. Und glaub mir, Freund, ich bin mitten in so einem Prozess und Moment und nur deswegen kann ich so drüber reden. Ich habe ja gesagt, ich behaupte nicht, das völlig ergriffen zu haben, aber deswegen kann ich vielleicht auch authentisch davon reden. Wenn ihr das merkt, dann lasst zu, den Blick auszurichten und zu sagen, hey, da ist Gott da drin und es zeigt mir, dass Gott Interesse dran hat, mich voranzubringen. Weil wenn es nicht passieren würde, ja, dann würde das bedeuten, dass ich Gott egal bin. Und ich sage euch, Freunde, das ist wohl das Schlimmste, was passieren kann. Kein Mensch ist Gott egal. Aber manche weigern sich so hartnäckig, dass er sagt, okay, ja. Sie sehen das an den Begegnungen mit Jesus. Er sagt manchen die Wahrheit und sie drehen sich um und gehen. Und wir wissen nicht, wie die Geschichte weitergeht. Er geht ihnen nicht hinterher. Er ist wohl der, der die 99 verlässt und dem einen Verlorenen hinterhergeht. Ja, das ist er. Das ist er. Das ist er. Mein Jesus. Versteht ihr? Die Erneuerung unseres Sinnes ist heute vom Umgang mit schwierigen Situationen. Wenn du merkst, da ist ein Punkt in meinem Leben, den muss ich überwinden. Und wirklich, Freunde, ich habe da mehrere im Moment davon. Und es ist ein extremer Kampf halt. Aber mir gibt Kraft und Halt zu wissen, ja, Gott ist da drin. Und es passiert deswegen. Nicht Gott versucht mich. Nicht Gott ist der, der mir eins reindrückt und mir Steine in den Weg legt. Nein. Gott ist der, dessen Licht scheint. Und weil sein Licht scheint, entstehen die Schatten. Weil das Licht fällt auf meinen Charakter und er zeigt, hey, schau mal da, schau mal da, schau mal da. Versteht ihr? Und das ist Freude. Da kann man Freude sehen, weil man weiß, hey, Gott ist mit mir auf dem Weg. Und er will was machen. Ja? In der Schule Gottes sein. In der Schule Gottes sein, ja. Ja, ja, nicht der Menschen. Und irrt euch nicht, meine Brüder. Was Gott gibt, ist vollkommen und rein und gut, was er hier sagt. Irrt euch nicht. Irrt euch nicht. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttliche Weisung gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln herredet. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal bedeutet die Verwandlung der Dinge, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das ist keine Milch mehr, Freunde. Das ist keine Milch mehr. Aber ich mute euch das zu, weil es den Blick gut macht. Er sagt, ich will alle Dinge verwandeln. Jesus sagt, Mutter, siehe, ich mache alles neu. Ich erschütter die Welt und ich erschütter auch meine Kinder. Ich lasse zu, dass sie erschüttert werden. Warum? Damit die vergänglichen Dinge verschwinden und die ewigen bleiben. Weil wir ein ewiges Reich empfangen haben. Könnt ihr die Freude sehen? Das Erdbeben. Denn und lasst uns Gott danken dafür. Weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben und ihm dienen mit Scheu und Furcht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er brennt alles, was nicht von ihm ist, raus. In deinem Charakter, in dir. Und es steht da. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollten wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben, denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung oder Versuchung oder Anfechtung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Es fühlt sich erstmal nicht gut an. Aber die, durch die sie geübt sind, die wissen, hey, Gott macht was in mir. Die ernten eine friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. eine Frucht in ihrem Herzen, die ihnen Frieden gibt, die Ruhe einkehren lässt. Und wisst ihr, es ist doch so, dass wenn Gott in unserem Herzen was machen will, auch in meinem, dann gibt es bei mir zumindest zwei Möglichkeiten. Also entweder ich sage, jawohl, juhu, und zwei Tage später habe ich es vergessen und irgendwie bin wieder mit was ganz anderem beschäftigt und bleibe nicht dran. Oder ich lasse es erst gar nicht an mich ran, weil es mir von vornherein zu herausfordernd ist. Kennt ihr das? Also mir geht es so mit ganz vielen Dingen. Und wisst ihr, das Gleichnis vom Sämann spricht davon. Kennt ihr das Gleichnis vom Sämann?
Die
Heizung. Ja, die ist ganz an.
Das ist so kalt.
Ist kalt. Das Gleichnis vom Sämann. Und er fing wieder an, am See zu lernen, also Jesus. Und es versammelten sich eine sehr große Volksmenge zu ihm, dass er in ein Boot stieg und auf dem See saß, und die ganze Volksmenge war am See auf dem Land. Und er lehrte sie viele Gleichnisse, und er sprach zu ihnen in seiner Lehre: Hört, hört. Siehe, der Sämann ging hinaus, um zu säen. Und es geschah, indem er säte, fiel das eine auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen sprosten auf und erstickten es, und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsproste und wuchs und trug seine Frucht 30, 60, 100-fach. Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sprach zu ihnen: Euch ist das Geheimnis, jetzt erklärt er es, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Begreift ihr dieses Gleichnis? Und wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Die an dem Weg aber sind, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freude aufnehmen. Und sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung oder Schwierigkeiten um des Wortes willen entstehen, ärgern sie sich sogleich. Und andere sind die unter die Dornen gesät. Es sind die, die das Wort gehört haben, und die Sorgen der Zeit oder der Betrug der Reichtum und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht. Und die auf gute Erde gesät sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, eines 30 und eines 60, ein anderes 100-fach. Was er sagt, ihr kennt ja doch das Gleichnis, oder? Ich habe darüber auch schon gesprochen. Aber ich will gar nicht so lange da stehen bleiben und das jetzt auseinanderfieseln. Aber ist es nicht so, bei uns allen, bei mir auch, dass Gott was machen will? Du wirst angestoßen, hier im Hauskreis oder in der Bibel oder durch Situationen in deinem Alltag. Und Gott spricht zu dir darüber und du weißt, er will was an dir machen. Ja? Und zack, lässt du es dir rauben. Oder zack, der Weg, ja? Oder das Steinige, zack, du bleibst nicht dran und lässt dich fortreißen und hier und da und das und das. Und es ist weg halt. Und so, eigentlich war es so gut und es hat so angefangen aufzuwachsen, aber dann hat es keine Wurzeln geschlagen. Du bist nicht dran geblieben. Freunde, es geht nicht darum zu sagen, weil wir alle finden uns da wieder, mich eingeschlossen. Es geht nur darum, halt, das zu sehen, weil wenn die Wahrheit ans Licht kommt, ist immer gut halt. Und das andere ist unter die Dornen gesät wird. Du merkst, vielleicht Gott will was machen im Bereich, was weiß ich, was hatten wir als letztes, Demut oder Sexualität, und du merkst es und sofort kommen Gedanken, naja, aber und hier und dann das und aber eigentlich will ich ja das auch noch und hier und du bist geteilten Herzens, wisst ihr, und ja, aber hier und da und das und so und so und so und so und die Dornen und bewuchern das und es erstickt hat. Obwohl es Gott uns ein unerschütterliches Reich geben will, was niemals vergeht, was du in die Ewigkeit mitnimmst, ein Schatz in deinem Herzen, der niemals vergeht, der, wenn die ganze Welt vergeht, niemals vergeht. Versteht ihr? Und wisst ihr, das Volk Israel in der Wüste war genauso. Sie haben einen klaren Fokus gehabt halt, aber sie waren auch Menschen des Augenblicks, kein Wasser da. Als ob das so wichtig wäre. Wenn Gott es mehr teilen kann, glauben, warum glauben sie nicht? Warum glauben sie nicht, dass er ein bisschen Wasser schicken kann? Also wenn er mehr teilen kann, kann er auch Wasser schicken. Und das hat er dann auch gemacht, versteht ihr? Aber wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er hat sie, vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, er hat sie 2, 3, 4 Mal in dieselbe Situation geführt. Wisst ihr, so das Prüfungskomitee im Himmel? Ja, kann ich mir richtig vorstellen irgendwie. Oder so in der Schule, wenn wir beim Abi sind und so halt. Also irgendwie, ich mach's jetzt mal ein bisschen kindisch irgendwie. 2 plus 2? 3. Ah, nee, okay, macht nichts. Ja, kein Wasser da, gemurrt. Ah, zurück nach Ägypten, da war's besser und so, ja. Irgendwie so, okay, macht nichts. Hey, das war die erste Prüfung, noch kein Beinbruch, kein Problem. Nächste Situation halt. Kein Brot da. Ja, dann wird es gesagt, okay, Wasser, Brot, Zusammenhang, das verstehen die bestimmt jetzt irgendwie, ist ja letztlich dasselbe, ist ja nur das Subjekt ausgetauscht, also 3 plus 3, so, ja, ist doch dasselbe halt. Jetzt checken sie es halt. 3 plus 3, 7. Ah, okay. Wisst ihr, ich mache es ein bisschen lustig, weil es ist gut halt, mal sich selber auch mit Humor zu nehmen, wisst ihr, weil das Volk Israel... Hey, in der Wüste. Und warum gibt Gott es? Weil wir genauso sind. Weißt du, Gott will was machen in unserem Herzen und wir lassen uns ablenken oder wehren uns dagegen oder so, ich ja auch. Ne? Und es ist so ganz klar, 2 plus 2 und so, ah nee, 3 und weißt du so. Und aber was daran interessant ist, dass Gott nicht sagt, ja, durchgefallen, raus halt. Gott ist, der liebt dich halt und er liebt uns und er will, dass wir diese Prüfung bestehen. Aber er will auch, dass wir sie bestehen hat. Und diese Prüfung zu bestehen bedeutet, sie so zu machen, bis wir sie bestanden haben. Und das bedeutet, Gott wird immer wieder zulassen, dass du an denselben Punkt in deinem Herzen, in deinem Umfeld, in dein, auf, vielleicht auf andere Weise, Wasser, Brot, wie auch immer, aber er wird dich immer wieder hinführen, so lange, bis du es gerafft hast. Und wisst ihr, wir haben darüber gesprochen. Warum sind sie 40 Jahre durch die Wüste beim Fußmarsch von 8 Tagen? Weil es 40 Jahre gedauert hat, bis Ägypten aus ihrem Herzen raus war, obwohl es nur 40 Stunden gedauert hat, bis sie körperlich raus sind. Versteht ihr? Deswegen. Und der Blick soll jetzt nicht wieder auf die Probleme gehen, aber es ist doch echt befreiend zu sehen, hey, so ist es. Und jeder steht da drin. Jeder steht in dieser Schule Gottes halt. Ich wollte eigentlich noch Josef bringen heute. Aber es sprengt den Rahmen halt. Weil er ein leuchtendes Beispiel ist halt. Lest mal die Geschichte von Josef. 1. Mose. Und okay, aber was können wir machen? Was ist die Lösung von dem Ganzen? Was ist die Lösung von dem Ganzen? Wenn wir uns da alle wiederfinden. Ja. Was war das Problem in der Wüste vom Volk Israel in ihrem Herzen? Murren, also Motzen, und Vergesslichkeit. Oder? Was ist dann die Lösung? Dankbarkeit und Erinnern. Freunde, das ist die Lösung. ich wollte auch den priesterlichen Dienst heute bringen, weil Dank nicht nur ist, ja, okay, ich soll Gott in allem danken, auch für einen Mittelfranken oder so, halt, wie ich ja selber einer bin. Es geht nicht um so ein plattes Ja, danke, Herr und so. Und wisst ihr, es steht da, sagt Gott Dank in allem, denn das ist der Wille Gottes für euer Leben. Steht da für alles? Nein. Nein. Das steht in allem. 1. Thessaloniker 5, glaube ich. Ich habe es nachgeschlagen zu Hause, ich weiß nicht mehr genau. Sagt Gott Dank in allem, denn das ist der Wille Gottes für euer Leben. In allem. Wisst ihr, es gibt manche, in Anführungszeichen, fromme Kreise und es hört sich sehr gut, ja, Gott hat mir diese Krankheit geschickt. Okay, vielleicht ein anderes Beispiel, weil das immer so mein Steckenpferd ist. Gott hat mir das halt aufgeladen und so. Wisst ihr, wenn dich jemand ungerecht behandelt oder keine Ahnung halt, oder du erfährst einfach Unrecht halt, sollst du Gott für dieses Unrecht danken? Nein, nein. Weil irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, alle gute Gabe und alles vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Nein, nein. Aber du kannst ihm in der Situation danken, du kannst ihm da drinnen danken. Du kannst ihm sagen, danke Herr, weil das Problem ist nicht, was mir begegnet, sondern das Problem ist, wie ich darauf reagiere. Du kannst ihm in dieser Situation, in dieser Schwierigkeit, was er auch sein mag, kannst du ihm danken. Wofür? Wofür? Dass er da drin ist, dass er dir dein Herz und dein Charakter zeigt, dass er was macht in dieser Situation mit dir und dass er sie zugelassen hat, und dass er sie dir zum Besten dienen lassen wird, um dich in seine Schule zu nehmen, um dich darin zu üben, damit du die friedsame Frucht der Gerechtigkeit erntest. Und deswegen können wir Gott danken. Wisst ihr, wir haben auch mal über diesen Psalm gesprochen, der beschäftigt mich jetzt schon seit einem halben Jahr, Psalm 51, Psalmvers, wer Dank opfert, bahnt einen Weg und verherrlicht mich. Das 56, weiß ich nicht. Wer Dank opfert, bahnt einen Weg und verherrlicht mich. Opfern, merkt ihr was? Wer Dank opfert. Wisst ihr, wenn mir was Tolles passiert, ist Dank ein Opfer? Nein. Aber wenn eine beschissene Situation ist und Spannungen in mir sind und ich fertig bin mit der Welt halt und ich am liebsten ausrasten möchte oder mich in mein Schneckenhaus zurückziehen möchte, je nachdem wie du gestrickt bist, oder beides gleichzeitig, mich in mein Schneckenhaus zurückziehen und da ausrasten. Da ist Dank ein Opfer, oder? Ja, Herr, ich lob dich. Scheiße! Ja? Oder? Da ist Dank ein Opfer. Aber die Bibel sagt, wer Dank opfert, der bahnt einen Weg und verherrlicht mich. Warum? Wer dieses Opfer dieses Danks, und es ist ein Opfer, es ist nicht leicht und es ist nicht easy peasy. Versteht ihr? Aber das heißt auch die Erneuerung unseres Sinnes, damit wir verstehen lernen. Und wenn wir Dank opfern in der Situation, was machen wir? Die Arme auf. Die Arme auf. Wir machen die Arme auf. Für das Wirken Gottes an unserem Leben. Wir machen die Arme auf. Wir sagen Danke. Wisst ihr, Danken richtet immer den Blick weg von uns. Schon mal aufgefallen? Wenn du was kaufst und du sagst Danke, dann bist du beim anderen. Sagst Danke ihnen. Sagst du nicht zu dir. Du bist bei dem anderen. Danke ihnen. Und du machst die Arme auf. Und das ist das Kreuz. Du dankst. Und du bahnst dadurch einen Weg. Was für Wege bahnst du? Das Kreuz, ich habe das schon mal gesagt, hat einen vertikalen und einen horizontalen Balken. Wenn du dankst, Gott für jede Situation und dass er größer da drin ist und dass er sich da drin verherrlichen wird, da drin was machen wird, egal wie hoffnungslos sie aussieht, und du dankst, drückst du ihm sein Vertrauen aus. Du bahnst einen Weg geistlich in dieser Situation. Ich enthalte euch ein bisschen vor, ich könnte so viel darüber bringen im Alten Testament, was die Priester gemacht haben. Und wisst ihr, Jesus zum Beispiel hat den Vater für das Picknick von einem kleinen Jungen gedankt. Und dann hat er es ausgeteilt. Könnt ihr euch erinnern? Es war eine ausweglose Situation. 5000 Leute ohne Frauen und ohne Kinder. Also das heißt 10, 15, 18.000 Menschen und die hatten 5 Brote und 3 Fische oder 3 Fische und 5 Brote. Ja. Und er hat gedankt. Wisst ihr? Das jüdische Denken ist, wenn du dankst, segnest du. Wir haben ein magisches Denken. Wir sagen, oh Herr, Segen, Segen oder irgendwas. Das ist ein magisches Denken. Indem du dankst, segnest du. Du kannst so beten. Entschuldigung, das ist doch, verstehst du, das ist doch nicht falsch. Ich bete auch so, Herr, segne und so. Klarung. Das ist nicht, aber wisst ihr, im jüdischen Denken ist, wenn du dankst, macht es den Weg frei für Gottes Segen. Und Jesus dankt für dieses Picknick und teilt es aus. Und indem er gedankt hat, hat er gedankt, danke Vater, dass wir nur so wenig haben. Nein. Hat er, danke Vater, dass es niemals reichen wird. Danke Vater für diese ausweglose Situation und dass die Leute schon 3 Tage hier sind und nichts gegessen haben und jetzt mal Zeit. Und danke, dass wir auch kein Geld haben für alle. Da hat er für die widrigen Umstände gedankt? Nein. Aber er hat für das gedankt, was da war. Und wer Dank opfert, bahnt einen Weg und verherrlicht mich. Und er hat gedankt und ausgeteilt. Und es hat für alle gereicht. Wenn wir danken in ausweglosen Situationen, Gott danken, wir machen die Arme auf. Und wofür bahnt es den Weg? Für die Verbindung von Gott zu uns, das ist der vertikale Balken. Und für den horizontalen Balken, das ist der Weg zwischen uns, zwischen den Menschen. Wenn wir danken, und manchmal ist es ein Opfer, aber wenn du dieses Opfer bringst, bahnst Gott einen Weg für seinen Segen. In jeder Situation. Und uns ist verheißen, Freunde, Römer 8, alles muss denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Und da steht, alles muss denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Liebst du ihn? Vielleicht nicht so, wie du ihn gern lieben würdest, das bete ich oft. Vater, ich liebe dich, vielleicht nicht so, wie ich dich gern lieben würde. Aber ich liebe dich. Also gilt dir diese Verheißung. Es muss dir alles zum Besten dienen. Warum? Achte das für lauter Freude, weil Gott da drin ist. Und weil, sobald du die Arme aufmachst und ihm dankst, wisst ihr, was ist das Gegenteil von Arme aufmachen?
Nein! Nein!
Ja. Und merkt ihr, was passiert? Da ist ein Block. Da geht nichts weiter. Es ist ein Block. Da ist dicht. Danke. Danke. Und ja, wer Dank opfert, der bahnt einen Weg und er verherrlicht mich. Und wisst ihr, was ist das noch für eine Geste? Zumachen. Was ist das? Festhalten, oder? Ich halte was fest. Nein, an diese Schwäche kann ich ihn nicht lassen. Kennt ihr das? Nein, da kann ich ihn nicht hinlassen. Ich ja auch. Hey, jeder von uns. Nein. Ja. Wisst ihr, ich kann mit heiligem Ernst predigen. Aber wisst ihr, manchmal ist es gut, sich selber nicht zu ernst zu nehmen und Gott dafür ernster. Ihn ernster zu nehmen, dass er es gut meint. Und täuscht euch nicht, meine lieben Brüder, alles Gute und Vollkommene kommt von oben herab, vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch der Wechsel eines Schattens. Ich hoffe, den habt ihr gegessen heute. Gott verändert sich nie. Wenn deine Situation ausweglos ist, verändert sich Gott nie. Ein guter Bruder von mir, als ich relativ niedergeschlagen war, letzte Woche, hat mich dann mal erinnert, wollte ich in dem Moment überhaupt nicht hören, es hat mich eigentlich extrem wütend gemacht halt so, aber es war gut und es war genau das Richtige halt. Ich meine, du weißt, was die Frau vom Luther zu ihm gesagt hat, als er deprimiert war halt so. Die Frau von Luther hat zu ihm gesagt irgendwie, als er deprimiert war, hey, da muss ich wohl jetzt Trauerkleider anziehen. Ich sage, warum? Na, wenn dein Gott gestorben ist. Versteht ihr das? Weil sie sagt, hey, wenn du so deprimiert bist, das haben wir gesungen, why are you downcast on my soul? Warum bist du betrübt, meine Seele in mir? Du hast dein Vertrauen auf Gott gesetzt. Der stirbt nie, der verändert sich nie. Und die Schatten in deinem Leben kommen nur darauf, weil das Licht einfach reinfällt. Wisst ihr? Die größte Not in der Welt ist, dass die Leute nicht in schwierige Situationen gestoßen werden und um alles drumherum schiffen halt und am Ende nicht mal checken halt, wo sie hinlaufen. Versteht ihr? Die Kämpfe sind ein gutes Zeichen. Sind ein sehr gutes Zeichen. Weil wen der Herr liebt, den züchtigt er. Wisst ihr, züchtigt er, das kommt so hart rüber halt. Züchtigen, man denkt so an eine Rute und bam halt irgendwie und haut dir eine rein halt irgendwie. Aber woher kommt züchtigen? Das kommt von Zucht, oder? Zucht. Züchten, oder? Soll ich mein Tomatenbeispiel bringen? Das bringe ich ja so oft. Tomatenbeispiel. Wenn ich Tomaten züchte und ich habe zwei Sorten, die einen haben schöne große Früchte, nicht so fleischig, holzig, das mag ich nicht, sondern so knackig irgendwie. Die anderen haben eine rote Farbe und die anderen sind extrem fruchtig. Und die anderen vielleicht noch pilzresistent oder ich jetzt konstruiere jetzt was. Eine Zucht ist doch dazu da, die besten Eigenschaften in einer Pflanze zu vereinen, richtig? Dafür ist Züchtung da. Könnt ihr den Vers jetzt in einem anderen Licht sehen? Wen der Herr liebt, den züchtigt er? Gott will aus dir das Ebenbild von Jesus machen. Er will aus dir denselben Charakter machen, wie Jesus hatte. Er will in dir hervorkommen lassen, wer er selbst ist. Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Ist es nicht besser jetzt? Das ist das Herz Gottes, meine Freunde. Und deswegen kann Jakobus schreiben, achtet es für lauter Freude, weil wir wissen, hey, 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 es geht vorwärts, auch wenn es schwierig ist. Okay, und warum fällt es uns schwer? Zweiter Punkt. Warum fällt es uns schwer, die Arme aufzumachen und ihm darin zu danken? Da drin. Warum? Weil wir vergessen. Weil wir vergessen. Das ist das zweite Problem. Weil wir vergessen, was Gott bisher schon in meinem Leben getan hat. Wie die Kämpfe früher waren. Und wie Gott sich, ne, verherrlicht hat, was er schon an mir getan hat, was er schon in mir getan hat, wie mein Leben sich schon verändert hat, wovon er mich schon befreit hat, dass ich nicht mehr in Knechtschaft bin, wie viel er an meinem Charakter schon gemacht hat, weil wir vielleicht auch vergessen, wie wir uns früher gewehrt haben und wir uns danach gedacht haben, ey, warum bin ich so verstockt? Das nächste Mal ist 2 plus 2, 4. Ja? Und wir erinnern uns oder wir vergessen, dass Gott gut ist und das Beste will für uns. Wir vergessen. Deswegen schreibt David, lobe den Herrn meine Seele. Loben, danken, Lob und Dank, ne? Lobpreis. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Warum sagt er das? Vergiss es nicht. Warum? Weil wenn ich im Gedächtnis halte, was hat er in meinem Leben schon getan? Wie ist er? Wie hat er sich in meinem Leben erwiesen? Halt so, dann werde ich Gott vertrauen, weil ich weiß, versteht ihr? Wenn die Israeliten anstatt zu murren, gesagt hätten, hey, der Herr hat das Meer geteilt, der Herr hat den Pharao gedemütigt, der Herr hat sich zu seinem Volk gestellt halt, ja, irgendwie. Meinst du, die wären besorgt gewesen um Wasser? Ist doch eine Kleinigkeit. Nee, aber wir sind so gefangen manchmal in unserem, anstatt uns zu erinnern, zu danken und die Arme aufzumachen und sagen, Vater, ich danke dir. Und da bin ich gerade, Freunde. Vater, ich danke dir für diese Situation. Ich danke dir, dass du mich an mich selber stößt. Und ich danke dir, dass du mich nicht vergessen hast. Ich danke dir, dass du da drin bist und dass es dazu dient, dass du an meinem Herzen was machst, damit ich die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit ernte. Damit ich eine Frucht in meinem Herzen ernte, die mehr und mehr in Frieden ist, mehr und mehr in der Ruhe ist, immer weniger getrieben ist, ne? Und Vater, ich begrüße es, dass du abschneidest, ich begrüße es, dass du ausreißt, ich begrüße es aber auch, dass du pflanzt und baust. Und der Herr kennt uns und er weiß genau, wie viel er uns zumuten kann und wie nicht. Versteht ihr? Wir müssen klar kriegen, dass nicht alle Dinge, die negativ sind, die uns begegnen, von Gott sind. Wir müssen klar kriegen, dass wir in der Welt leben, dass wir unvollkommene Menschen sind, dass dass Menschen sich gegenseitig verletzen, weil wir eben noch Menschen sind und weil dieses Werk von ihm in uns eben noch nicht vollendet ist. Wir müssen verstehen, dass wir in der Welt leben, wo wir konfrontiert sind mit Wertmaßstäben, die uns zerstören, die uns verwirren. Wir müssen verstehen, dass nicht alles ist, was von Gott ist, ne? sagt in allem Dank oder alles wird, alles ist geheiligt, wofür gedankt wird, schreibt 2. Petrusbrief halt wegen Essensvorschriften und so halt. Also ich habe nicht gesagt, irgendwie du sollst irgendwie für Sünde in deinem Leben danken und es bahnt einen Weg für Gottes Herrlichkeit da drin halt. Also nur damit ich mich, ne, damit mich niemand dann falsch zitiert irgendwie am Ende. Das habe ich nicht gesagt. Sondern ich habe gesagt halt nicht für alles, sondern in allem. Und das ist der Wille Gottes für unser Leben. Wisst ihr? Und er hat uns gemacht zu Königen und zu Priestern. Und ein Priester bringt Opfer. Ich kann es kaum lassen, aber ich kreise mich zusammen. Ich bring's nicht. Gott hat gesagt, ich soll es nicht bringen. Also bringe ich es auch nicht. Aber ein Priester bringt Opfer. Und er reinigt dadurch das Volk. Nur so viel. Das war die Aufgabe damals. Und das Opfer, das wir heute bringen, sind nicht Böcke und Widder, sondern wir opfern Dank. In jeder Situation. Und was machen wir? Wir bahnen dadurch einen Weg. Wir heiligen. Wir bringen Gottes Gegenwart da rein. Ja? Ich danke immer für meine Chefin, die mir echt Probleme macht halt manchmal und die echt nicht einfach ist. Und meine Kollegen, die sind auch so, das Volk Israel, die sind zwar noch mitten in Ägypten, aber die murren trotzdem. Also die murren halt so. Und ich habe es mir angewöhnt, nicht mitzumurren, sondern zu danken und zu sagen, hey, ich mag meine Chefin. Ich mag die. Ich könnte es nicht hören und die hassen mich dafür. Ja? Weil sie denn den Spiegel vorhält. Aber das macht nichts. Weißt du warum? Weil es bahnt einen Weg. Du merkst halt, das verändert wirklich was. Wie kann er das sagen halt? Dich hat sie doch auch gezwungen, das und das zu machen, obwohl du es nicht wolltest. Ja, ich mag sie trotzdem. Ich weiß auch nicht, warum. So, vielleicht, weil die Liebe Gottes in mein Herz ausgegossen ist. Aber das kannst du denen nicht sagen, weil das verstehen die nicht. Das wäre auch hochmütig. Versteht ihr? Wenn du willst, dass in deiner Situation ein Weg gebahnt ist, dann erinnere dich, wer Gott ist und was er getan hat, dass er gut ist, wie weit er dich schon geführt hat, wie sein Wirken schon voller Liebe und Segen und Frucht in deinem Leben war. Erinnere dich. Erinnere dich, was er für dich am Kreuz getan hat. Wie soll er seinen eigenen Sohn nicht verschonen und nicht mit ihm alles schenken? Römer 8. Erinnere dich, was er getan hat, dass er seine Liebe bewiesen hat. Erinnere dich. Und dann dank ihm. In allem, nicht für alles, in allem. Dank ihm. Dank ihm auch für die Leute, die dir Probleme machen. Dank ihm für sie. Nicht, dass sie dir Probleme machen, nicht das, was Blödes gelaufen ist, sondern für die Person. Dank für die Person. Weil sie von Gott geliebt ist. Ja? Ein blöder Lehrer, oder? Wisst ihr? Der streng ist und halt total überfordert. Zum Beispiel Dank. Dank ihm für das Geschenk, das Gott dieser Welt mit ihm gemacht hat. Und du sagst, hey, ich muss euch dir ehrlich sagen, bei aller Sanftmut, das ist kein Geschenk für diese Welt. Richtig. Ja. Hey, wir können ehrlich sein. Wir können ehrlich sein und mein Herz ist auch manchmal so Menschen gegenüber. Aber wisst ihr, wer Dank opfert, bahnt einen Weg. Punkt verstanden. Das Problem war Murren und Vergessen. Und die Lösung ist, danken und erinnern. Am besten andersrum. Erinnern und dann danken. Okay? Hilft euch das?
Ja.
Das ist phänomenal. Es ist die gute Nachricht, meine Freunde. Es ist die gute Nachricht und es ist das Evangelium. Und wisst ihr, wenn ihr merkt, ja, das stimmt, da war ich verstockt und das alles halt. Wisst ihr, Gott verändert vielleicht nicht die Situation, wie ihr das meint. Vielleicht verändert ihr die Situation überhaupt nicht. Aber wisst ihr, was er verändert? Dein Herz. Dein Herz. Wer du bist, wie du reagierst, der will dich voller Liebe machen. Wisst ihr, Jesus hat voller Liebe gebetet für Leute, die ihn gekreuzigt haben. Könnt ihr es sehen? Könnt ihr es sehen? Jetzt stell dir vor, jemand behandelt dich unrecht. Und du umarmst ihn. Und es ist echt. Was meinst du, was mit seinem Herz passiert? Wir haben das letzte Mal über Demut gesprochen. Über die Macht der Demut. Könnt ihr euch erinnern? Die da waren. Die Macht der Demut. Die größte Machttat Gottes war auf weltlicher Schiene, das habe ich das letzte Mal gesagt, die größte Niederlage, der größte Verlust. Aber wisst ihr, Gottes Reich ist anders. Gottes Reich ist anders. Gott ist ein Reich der Liebe, der Hingabe, des Vertrauens. Ja, und dann kommen Stürme. Ja, und dann kommen Ungerechtigkeiten. Es kommt das alles. Aber wir müssen lernen, anders zu denken und den Weg zu bahnen für Gottes Herrlichkeit, indem wir uns erinnern, wer er ist, was er schon getan hat. Ganz praktisch in unserem Leben oder durch Jesus. Und ihm zu danken darin, dass uns alles zum Besten dienen muss, denen, die ihm dienen. Amen.